Wie die Sache bei euch genau aussieht, weiß ich natürlich nicht. Bei mir hat Kaffee auf jeden Fall seinen festen Rahmen. Malen, ziehen lassen. Es dauert ein bisschen. Nachts um 2, wenn in Chicago Tip-Off ist, oder morgens um 5 für das schnelle Spiel vor der Arbeit, darf es aber natürlich gerne auch etwas schneller gehen. Zumal der Kleine jetzt nicht unbedingt von der schreienden Mühle wach werden muss. Kaffee braucht es trotzdem. Das wissen wahrscheinlich wenige so gut wie ihr und wir, die sich dummerweise keine Zeit oder mit Chicago, Boston oder San Francisco teilen. Je schneller und aufwandsärmer wir unsere Dosis Koffein bekommen, desto besser. Und dafür gibt's richtig Instant-Kaffee. Tatsächlich, aber nicht irgendein, sondern Black Coffee. Den haben wir tatsächlich eher zufällig vor unserem Campingurlaub im Juli entdeckt und dann auch eher aus praktischen Gründen eingepackt. Spülaufwand und Camping und so. Am Ende war ich aber tatsächlich irgendwie selten so positiv überrascht, weil Black Coffee schmeckt jetzt nicht nur für Instant-Coffee gut. Black Coffee ist so lecker, dass ich mir auch heute noch regelmäßig zu Hause eine Tasse aufgieß. Vor allem natürlich nachts, zumal die Jungs echt eine coole Idee verfolgen. Sie haben selbst ziemlich intensiv probiert und geforscht und geschaut, um so die Sorten zu finden. Mittlerweile gibt's 3, die für sie am besten schmecken. So bekommt ihr, so bekommen wir Specialty Coffee zum Aufgießen. Zudem arbeitet Black Coffee mit Kooperativen in den Anbaugebieten zusammen, die den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich halten, die zudem faire Löhne auszahlen. Und dann ist da natürlich noch der Kaffee selbst. Tatsächlich ist Instant Kaffee nämlich die nachhaltigste Kaffeemethode, weil sie der Bohne am meisten entzieht und so am wenigsten Müll anfällt. Zudem hat Black Coffee für den sensationellen Geschmack ein einzigartiges Extraktionsverfahren entwickelt. Und aus all diesen Gründen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt zusammenarbeiten und wir ein kleines Angebot im Gepäck haben. Mit dem Code KORBJÄGER11 und KORBJÄGER mit Ä, nicht mit AE, mit Ä, bekommt ihr bei Black 11% Rabatt auf eure Kaffeebestellung. Der Marder Rosen wäre stolz. Geht einfach auf black.coffee, black, BLAEK.coffee und gebt beim Checkout KORBJÄGER11 ein. Bietet sich natürlich auch bestens als Weihnachtsgeschenk an. Zum Nachlesen haben wir alles nochmal in die Shownotes gepackt und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der neuen Folge. Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Vor allem, einige von euch werden schon kennen, vor allem, weil ihr dann die liebliche Stimme des selten unkontrollierten
Ole Frerks
hört. Und natürlich dann auch noch meine. Mein Name ist Max Marweiter. Und ich meine, im Endeffekt, wir könnten jetzt, eigentlich gibt es nur eine Option, diesen Podcast zu beginnen, einen NBA-Podcast zu beginnen, an einem Mittwoch nach dem vergangenen Dienstag. Wir brauchen einen Shoutout, Ole, oder?
Ich nehme es an.
Gewürz-Steffen?
Ja, Gewürzmischung-Steffen.
Gewürzmischung-Steffen, stimmt. Wollen wir korrekt bleiben. Gewürzmischung-Steffen, auch bekannt als Steph Curry, ist jetzt seit vergangener Nacht, seit dem Spiel gegen die Knicks, der beste Dreierschütze aller Zeiten. Überraschung. Nein, aber jetzt mal. Ja, er hat sich Zeit gelassen. Es ist schon geil. Ich meine, das spricht ja auch schon Bände, dass er quasi, ich weiß nicht, 14 Dreier hat er noch gebraucht im vorletzten Spiel, glaube ich, oder so. Und dass man schon, dass da eigentlich schon losging, okay, vielleicht packt das ja heute.
Ja, also ich glaube, es waren sogar 16.
Oder 16,
und, ja. 14 waren ja der All-Time-Record von Clay. Und man dachte, ja. Okay, warum nicht einfach mit, also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, einfach mal 16 Dreier treffen. Das war natürlich nicht ansatzweise drin. Und also die letzten Spiele waren tatsächlich ja auch gar nicht so gut. Für seine Verhältnisse war Steph ja in einem Slump jetzt. Aber es sollte halt auch im Madison Square Garden passieren. Und es ist im Madison Square Garden passiert. Also eigentlich passt das ja alles ganz gut.
Fand ich auch. Also er hat ja da hat er nicht auch im Garden damals eins seiner ersten großen Explosionen gehabt mit 50 Punkten oder 55 Punkten irgendwie?
Ja, ich glaube 54. Das war oder so, dass die Ankündigung, okay, die Knöchel sind vielleicht doch okay und der Kollege sieht vielleicht nicht so aus, aber könnte doch ein ganz guter werden.
Und es ist so gekommen. Ich meine, alle, die uns regelmäßig zuhören, wissen ja, dass wir beide relativ viel Wertschätzung für den Kollegen Curry übrig haben. Also von daher, es ist schon irgendwie krass. Also ich finde es halt abgefahren, dass es jetzt irgendwie gefühlt so mitten in der Karriere passiert. Also klar, er ist jetzt nicht mehr, also er ist quasi schon in der zweiten Hälfte, aber man hat jetzt ja nicht so das Gefühl, dass er demnächst irgendwie aufhört und dass er jetzt halt diesen All-Time-Record von Ray Allen gebrochen hat. Der ja, wie wir alle wissen, schon auch relativ solide unterwegs war. Der coolerweise fand, ich meine, gut, macht die NBA natürlich gern, aber auch anwesend war und ja, hat sich kurz beglückwünscht.
Wobei er mit dem Outfit einfach aussah wie ein Hater, muss man schon sagen. Also mit so einem Rollkragen, das ist halt schwierig, da nicht zu wirken wie so ein leicht bornierter Kunstkritiker. Das hat er auf jeden Fall hinbekommen, aber ja. Ich finde es auch ganz cool, dass er da war. Wäre halt interessant zu wissen, ob er beim Spiel davor in Indiana auch schon da war.
Ja, das stimmt, ob er die Reise angetreten hat. Ob er
sich da versteckt hat und vielleicht keinen Rollkragen anhatte.
Ja, stimmt. Ich meine, passt natürlich nach New York, aber ist auch geil, so ein bisschen so, du hast vielleicht jetzt den großen Hype, ne? Aber künstlerisch wertvoll war deine Arbeit ja nicht.
Ja, genau. Weißt du, so. Trifft doch erstmal ein paar Würfe auf der großen Bühne.
Ja, genau. Ja, eben, genau. Als Finals Joker bekannt, ne? Steph Curry.
Eben.
Von daher, und Ray Allen hat da immer schon mal einen großen rausgehauen. Also von daher, vielleicht war das so ein kleiner Hint.
Ja, ich finde das ganz treffend, was du halt sagst, dass das mitten in der Karriere ist, weil so viele Dreier pro Spiel wie aktuell hat er halt noch nie getroffen. Ich finde es auch immer geil, wenn jetzt irgendwie Leute dann davon reden, oh, wenn es einer brechen kann, dann ist es Trae Young. So, ich meine, guck mal, seit Trae Young in der Liga ist, hat er in jedem Jahr weniger Dreier getroffen als Steph. Also es ist jetzt nicht so, dass er gerade Boden gut machen würde. Ja. Und man kann sich auch ganz gut vorstellen, dass das halt noch ein paar Jahre so weitergeht. Und also ich finde es auch blöd, also es ist keine Kritik an Young, der hat ja auch ganz viele andere Stärken. Ist, finde ich, also mehr Playmaker wahrscheinlich als Steph das so war. Mhm. Verlagert momentan sein Spiel viel auch in die Mitteldistanz, in die Floater-Range und so. Also es ist ja gar keine... Das ist ja gar nicht negativ gemeint gegenüber Young, aber da irgendwie davon zu reden, dass es irgendwie schon Nachahmer gibt, die vielleicht irgendwann diesen Rekord gefährden. Momentan sieht es halt für mich überhaupt nicht danach aus. Irgendwann wird es sicherlich passieren, aber erstmal denke ich, ist das schon eine relativ safe Marke, zumal Steph, die, wie du gesagt hast, halt auch noch deutlich ausbauen wird.
Es spricht aber halt auch schon wieder Bände, gell, dass man sich nicht erstmal über einen Rekord freuen kann, der ja irgendwie für sich genommen schon jegliche Anerkennung verdient, sondern dass man natürlich dann erstmal überlegen muss, okay, wer könnte der Nächste sein? Wie könnte es weitergehen? Ja. Also, weißt du, so dieses, also, jetzt, ja, man könnte auch mal durchschnaufen und einfach sagen, okay, der Typ ist halt einfach, ja, ob er jetzt die Liga revolutioniert hat oder so, er hat auf jeden Fall die Warriors revolutioniert und hat irgendwie ist halt ein einzigartiger Spieler in der Geschichte. Also so eben halt ja, nicht.
Er hat definitiv auch die Liga revolutioniert. Ja. Das finde ich in dem Fall nicht übertrieben zu sagen.
Ja, stimmt. Aber er ist halt für sich genommen so ein Spieler, also deswegen habe ich es kurz in Frage gestellt, weil genau replizieren kannst du es ja nicht. Also ich meine, das ist halt diese Mischung aus Wurf plus diese Bewegung plus dieses, wir haben ja auch letzte Woche, glaube ich, oder was letzte Woche drüber gesprochen in Bezug auf Damian Lillard, dann sich auch nochmal defensiv irgendwie zu verbessern. Ich meine, Curry an sich ist halt einfach einzigartig und hat halt im Endeffekt diese Warriors-Dynastie begründet. Klar, mit Durant kam halt irgendwie so dieses unbesiegbare Element dann dazu, aber von daher ist es, finde ich, ja, kann man da gerne irgendwie innehalten und muss jetzt nicht zwingend sein, wer der Nächste ist. Und,
ja.
Aber gut, so läuft es ja natürlich immer, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde halt, was bei ihm auch krass ist, bei all seiner individuellen Klasse, hat er halt auch irgendwie so ein bisschen diese bester Teammate der Liga, also ja, bester Superstar-Teammate der Liga, Fackel von Tim Duncan wahrscheinlich übernommen, also als derjenige, der halt sich über die Erfolge von den anderen mindestens genauso freut und der auch jemanden wie Durant dann in seinem Team willkommen heißt, auch wenn das dann sicherlich heißt, dass er erstmal keine MVP-Awards mehr gewinnen wird und so, also weil es halt irgendwie ihm mehr um das große Ganze geht und ich finde, das ist bei ihm immer wieder sehr auffällig und was ich wiederum am allerwitzigsten finde, ist, wenn man auf seine Basketball-Reference-Page mal guckt und sich halt so seine, so die ganzen Jahre so anguckt. Die 1920er-Saison, wo er nur 5 Spiele hatte, die können wir ausklammern, aber sonst, hattest du das auf dem Schirm, dass er momentan Career-Lows aus dem Feld und von der Dreierlinie trifft?
Ich hatte es nicht auf dem Schirm. Ich hatte Anfang der Saison mal irgendwie, gab es schon mal so eine Meldung irgendwie, dass seine Quoten jetzt gar nicht so überragend seien, aber so, dass es Career Lows sind, hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ja, ich hatte vor, also glaube ich auch jetzt schon vor 4, 5, 6 Wochen irgendwie auch mal in der Kolumne was dazu geschrieben, dass es halt jetzt, also dass man eigentlich sogar damit rechnen kann, dass die Dreierquote wahrscheinlich noch hochgehen wird, weil er trifft momentan 40% von der Dreierlinie, bei über 13 Versuchen, das ist natürlich auch sportlich, aber das ist halt tatsächlich sogar ein ganzes Stück unter dem bisherigen Tiefstwert. Von daher, das kann schon ganz gut hochgehen und insgesamt halt 43%. Auch da gehe ich davon aus, dass das dass das sich wahrscheinlich noch mal ein kleines bisschen nach oben adjustieren wird. Wie gesagt, die letzten Spiele waren jetzt halt auch nicht so gut. Also ja. Es gab halt dieses Spiel gegen die Sixers, die ihn schon echt extrem eklig verteidigt haben. Also was Tybull da gemacht hat, war schon echt ziemlich beeindruckend, finde ich. Tybull ist wahrscheinlich auch derjenige, der so vom Körpertyp und von der Art, wie er verteidigt, so das denkbar schwierigste Matchup für Steph ist.
Für jeden wahrscheinlich Spieler. Geführt, außer bitte? Für jeden wahrscheinlich, außer für die ganz Großen.
Ich glaube, kräftigere Spieler sind halt schon, können für ihn schon ein Problem sein, aber ja. So dieses Leute dann auch noch jagen und von hinten dann nochmal kommen, um sie abzuräumen und so, das ist so eine Qualität, die auf jeden Fall Thibel hat und sonst nicht viele. Ja. Auch davor gegen Portland, ich meine, Steph hat das ja, glaube ich, auch selber gesagt, dass er so ein bisschen diese Rekordjagd dann vielleicht ein kleines bisschen drüber gestellt hat und dadurch halt alles so ein bisschen versucht hat zu forcieren. Ich glaube, jetzt, wo das abgehakt ist, wird wahrscheinlich die Effizienz sogar wieder ein bisschen hochgehen. Und das Lustige ist ja, man hat ja trotzdem die Wahrnehmung, okay, der schießt gerade die Liga kaputt.
Ja,
weil es halt einfach Steph ist.
Ja, und er hat eigentlich erst angefangen. Also es kann eigentlich, blöd gesagt, es kann eigentlich nur besser werden quasi. Aber ja gut, ich meine, wir wissen ja, sein Feind, wenn er unter Druck steht, wird es schwierig.
Ja,
aber ich würde, es ist halt auch gar diese Rekordjagd. Ne? Ich meine, im Endeffekt, der Rekord, also dass er fällt, war klar. Also es war dann irgendwie, man hat es dann irgendwie so, also in dem Moment, in dem es, habe ich ja schon gesagt, in dem es halbwegs in Reichweite war, hat man gesagt, oh, jetzt aber.
Und dann, er hat ja jetzt irgendwie 500 Spiele weniger gebraucht als Ray Allen oder so, um diese Marke aufzustellen. Das ist schon irgendwie völlig absurd, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, absolut, absolut. Auf jeden Fall. Vielleicht noch ganz kurz da, ein kleiner Ausflug von zur Aussage von Stephen A. Smith. Natürlich, Hot Takes braucht die Welt und krasse Meinungen sowieso, als er gemeint hat, wir müssen jetzt langsam nicht mehr über Jordan oder LeBron reden, sondern Jordan oder Curry. Vielleicht ein bisschen zu viel des Guten? Oder überhaupt notwendig? Ist es überhaupt notwendig, vielleicht, ist die Frage.
Notwendig sicherlich nicht, aber also ich glaube, wenn man wie Stephen A. Smith für 5-6 Stunden am Tag redet, und das ist ja wirklich so, also der hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden First Take ist, aber er hat ja dazu noch eine Radiosendung und dazu noch manchmal Countdown und ich weiß gar nicht, aber er ist ja bei jeder ESPN-Sendung dabei und da musst du halt wirklich sehr viel Airtime füllen und dann haust halt, denke ich mal, so ein Hot-Tag raus. Also keine Ahnung, finde ich nicht nötig. Man kann schon überlegen, ob man irgendwann sagen möchte, Steph ist vielleicht so das Gesicht dieser Generation, was nicht unbedingt heißen muss, dass er ein kompletterer Spieler ist als LeBron, das würde ich auf keinen Fall sagen, um ehrlich zu sein, aber also, dass er halt vielleicht so, was die Außenwirkung angeht, sogar noch mehr Einfluss hat. Keine Ahnung, wenn man darüber diskutieren will, kann man das machen. Ich hab jetzt irgendwie die letzten Tage so ein bisschen drüber nachgedacht, ob man schon vertreten kann, Stand jetzt, dass Steph ein Top-10-Spieler all-time ist, wenn man so seinen Impact und seine Karriereleistung irgendwie bewertet und vielleicht auch noch ein bisschen projiziert, dass wahrscheinlich noch die eine oder andere ganz gute Saison folgen wird. Aber auch da, das ist halt irgendwie subjektiv und keine Ahnung, Curry Jordan würde ich jetzt persönlich das Fass nicht aufmachen, aber das kann Stephen A. natürlich machen, wie er möchte.
Auf jeden Fall, er darf sowieso. Ich meine, Redefreiheit und so. Und
ich finde seinen alten Partner Skip Bayless noch lustiger. Also ich habe den bei Twitter geblockt, deswegen kriege ich die Sachen nicht immer mit. Aber jetzt habe ich gesehen, weil halt Kevin Durant da was retweetet hat. Neuerdings wird ja, also anscheinend ist Skip Bayless neuerdings, der war ja jahrzehntelang LeBron-Hater. Jetzt merkt er, dass das langsam nicht mehr so zieht. Deswegen ist er jetzt Steph-Hater geworden, weil er halt irgendwie immer was braucht, was ein bisschen gegen alles andere geht. Halt und so, ne? Das ist halt irgendwie auch eine Art von Performance-Art. Und deswegen hat er jetzt auch quasi während dem Spiel dann gesagt, so, ja, toll, was da heute in New York passiert ist. Der beste Spieler der Liga hat in Brooklyn in der Overtime aufgedreht und Kevin Durant abgefeiert. Durant retweetet ihn dann und sagt, ich mag dich wirklich nicht. Das finde ich ja immer hart. Also Durant wird auf seine alten Tage auch noch übrigens ein absoluter Favorit von mir.
Ja? Also bei den hatte ich tatsächlich auch gesehen, den Tweet, der fand es auch sehr geil. Aber wieso findest du, wird der...
Ich finde, seitdem er seine Antipathien einfach offen bei Twitter austrägt und das halt auch nicht mehr irgendwie verdeckt macht, sondern einfach komplett drauf scheißt und einfach sagt, was er denkt, das finde ich irgendwie total sympathisch. Also
auf jeden Fall.
Das wirkt mir alles irgendwie auch ein bisschen, ich weiß auch nicht, ein bisschen zufriedener, als wie man ihn so in den Warriors-Zeiten wahrgenommen hat. Von daher, das finde ich ganz angenehm. Ist ja häufiger so, dass Spieler dann irgendwie mit dem Alter auch ein bisschen bisschen andere Perspektive entwickeln. Ich weiß auch, dass ich Kobe auch in seinen letzten Jahren viel, viel angenehmer fand als in den Jahren davor, weil er halt irgendwann so diese Schwelle überschritten hat und einfach gesagt hat, was er denkt.
War aber irgendwie auch, ja, gefühlt reflektiert, wobei das natürlich auch so Richtung Ende der oder nach der Karriere dann irgendwie kam. Nee, aber Durant, klar, es befreit ja auch, wenn man Dinge offen ansprechen kann.
Ja.
Und nicht denkt, man darf nicht oder man sollte dabei nicht erwischt werden, wenn man es tut. Also von daher, ja, stimmt auf jeden Fall. Stimmt auf jeden Fall.
Ich meine, vielleicht hat er auch noch ganz viele Burner und wir wissen es nur nicht, aber ich habe das Gefühl, mittlerweile
vielleicht, ist es egal. Vielleicht ist er auch quasi hat er mit sich selbst gesprochen.
Wahrscheinlich.
Also, ne? Aber wir haben ja noch einiges vor heute. Ne? Der Bandwagon steht an, dazu gleich noch mehr. Aber es gibt natürlich auch noch ein anderes großes Thema, das jetzt weit weniger erfreulich ist als irgendwelche All-Time-Rekorde. Covid greift wieder so ein bisschen um sich. Das Covid-Protokoll wird immer länger. Da jetzt ein kleiner Ausflug auf unsere Patreon-Seite. Denn unter patreon.com/korpiger-podcast und korpiger mit. So sieht das aus. Könnt ihr uns gern mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das denn wollt. Dafür gibt es dann extra Content, unter anderem unser Format 25 Minutes or Less. Und ja, was soll ich sagen? Wenn ihr wissen wollt, weshalb Adam Silver dann irgendwann doch eingelenkt hat, welche Argumentation ihn am Ende überzeugt hat, zu sagen, okay, die Spiele der Bulls, die nächsten beiden, verschieben wir dann doch zeitlich, nicht inhaltlich, dann schaut bei Patreon vorbei. Wir haben nicht am Montag natürlich über die Bulls Covid-Situation gesprochen, dazu über Zion, 25 Minutes or Less. Also wenn ihr Lust habt, schaut mal vorbei. Und jetzt wurden, wie gesagt, die Bulls haben nicht gespielt gegen Detroit, sie spielen auch nicht gegen Toronto. Gegen die Lakers sollen sie theoretisch am Sonntag nicht das frühe Spiel bekommen, sondern es wird jetzt später, damit sie irgendwie noch ein Shootaround morgens abhalten können, weil jetzt dann eventuell 4 Spieler aus dem Protokoll kommen. Also Coby White war ja schon theoretisch möglich gegen Detroit. DeMar DeRozan soll dabei sein, Javonte Green. Also es lichtet sich langsam. Gut, ich meine, Zach LaVine und Troy Brown sind gerade erst drin, aber es würde sich theoretisch lichten. Jetzt ist natürlich das Problem, dass es gerade bei den Lakers um sich zu greifen scheint. Also Dwight Howard ist im Protokoll, Talen Horton-Tucker ist im Protokoll, Malik Monk ist im Protokoll. Die Nets haben jetzt letzte Nacht, also die Nets, bei denen übrigens der beste Spieler der Welt, ja, aktiv war, haben gerade so 8 Spieler zusammenbekommen, weil unter anderem dieser beste Spieler der Welt gesagt hat, dass er doch spielen kann gegen Toronto, sonst wäre es knapp geworden. James Harden ist auch im Protokoll, dann Giannis ist jetzt im Protokoll. Ja, ne? Es ist kompliziert. Also ich meine, wie gesagt, wir haben es ja am Montag so ein bisschen dargelegt, aber gibt es für dich einen Zeitpunkt, an dem man sagt, wir müssen vielleicht mal kurz unterbrechen für 2 Wochen. Ist jetzt natürlich kurz vor den Christmas Games denkbar ungünstig für die Liga. Oder andererseits gibt es für dich, weil es gibt ja auch schon Stimmen, weil viele oder ein Großteil der Spieler ist geimpft, ein Großteil der Spieler ist geboostert, ein Großteil, was man so mitbekommt. Das ist jetzt natürlich, man bekommt ja nicht alles mit, ist aber mehr oder weniger asymptomatisch. Also dadurch, dass die Tests ja hochgefahren wurden oder hochgefahren werden, auch sobald halt ein Spieler innerhalb eines Teams infiziert ist, kriegt man wahrscheinlich mehr mit. Das heißt, und die NBA testet ja jetzt auch allgemein mehr nach den ganzen Fällen. Und Eric Spoelstra hat zum Beispiel auch gesagt, ja, sie sind halt asymptomatisch und müssen länger raus sein als jetzt bei einer Grippe. Nicht, er hat es jetzt nicht, also es war jetzt nicht so dieser klassische, ist ja nur eine Grippe, sondern einfach nur, sie sind länger raus, obwohl sie jetzt nicht spüren in dem Sinne, da stimmt irgendwas nicht. Gibt es da einen Zeitpunkt, an dem man dann sagt, okay, wir riskieren es sozusagen, oder es ergibt so nicht Sinn, dass sie quasi in Anführungszeichen gesund oder sich gesund fühlend zu Hause sitzen? Oder ist dafür also weiß man dafür auch einfach zu wenig? Und naja, ich möchte jetzt nicht den Präzedenzfall schaffen, dass man sagt, okay, wir scheißen jetzt drauf.
Naja, also im Prinzip kannst du so eine Entscheidung ja erst dann treffen, wenn du sicherstellst, die Leute sehen halt sonst niemanden mehr in ihrem Privatleben, weil es geht ja halt nicht zwingend darum, wie diese Athleten, die im Zweifel zu den gesündesten Leuten auf der Welt wahrscheinlich gehören, ob die asymptomatisch sind. Das heißt ja nicht, dass wenn sie dann mit der Familie zusammen sind, und ich meine, gerade diese Omikron-Variante ist ja anscheinend auch ein bisschen infektiöser für Kinder, die halt nicht geimpft sind, also gerade weil die halt in einem gewissen Alter noch gar nicht geimpft werden dürfen und so. Ja. Und deswegen, du kannst ja eigentlich nur sagen, okay, scheiß drauf, wir spielen weiter, selbst wenn Leute irgendwie einen positiven Test haben, das geht ja nur, wenn sie dann nicht, also wenn danach nicht alle Leute nach Hause gehen und mit ihrer Familie und mit wem auch immer interagieren, sondern wenn die halt in einem Bubble-Umfeld sind, keine Ahnung, dann kann man darüber nachdenken, aber sonst fände ich das schon arg verantwortungslos, das zu machen. Was du gerade gesagt hast mit Weihnachten, eigentlich wir wissen ja, dass die NBA-Saison gerade in den USA erst richtig losgeht am ersten Weihnachtstag. Also weil das halt immer so der erste Termin ist, wo halt nicht die Aufmerksamkeit auf der NFL oder auf irgendwas anderem ist, sondern wo halt sich das TV-Publikum und alles Mögliche einfach komplett auf die NBA konzentriert. Und ja. Also wenn das so weitergeht wie jetzt gerade, dann ist es ja vielleicht gar nicht blöd, in ein paar Tagen zu sagen, Leute, wir wissen, es geht um die Taler. Lass uns jetzt eine Woche lang alles runterfahren, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass wir am Christmas Day in ziemlicher Bestbesetzung diese Spiele abhalten können, weil die sind im Zweifel wichtiger als, keine Ahnung, Detroit, Chicago 10 Tage davor oder auch Lakers, Chicago, selbst wenn. Also
ja.
Das war jetzt auch nur das Beispiel, weil das bisher das einzige oder das erste Spiel war, das abgesagt wurde.
Ja, ja,
aber
schon okay.
Vielleicht wäre die Idee gar nicht blöd. Ich kann es halt momentan überhaupt nicht einschätzen, wie der Gedankenprozess der NBA da aussieht. Aber momentan hat man ja schon das Gefühl, sie müssen sich jetzt langsam halt was überlegen, was man machen soll. Also ich meine, es gab ja letzte Saison ja extra diesen zweiteilig rausgegebenen Spielplan, damit man halt in der zweiten Hälfte die Möglichkeit hatte, alles Mögliche nachzuholen. Ja. Das hat man jetzt nicht, weil man halt, glaube ich, auch gedacht hat, ja, wir haben die Scheiße jetzt hinter uns. Das hat man halt offensichtlich nicht und jetzt muss man sich damit arrangieren. Und ob das dann heißt, es werden irgendwie Spiele gestrichen, es müssen Spiele nachträglich ausgetragen werden, man muss da irgendwie nochmal ran, man muss vielleicht auch die Saison ein bisschen nach hinten verlagern. So blöd das ist, man muss sich halt, glaube ich, mit dem Thema zumindest befassen. Und viel mehr weiß ich dazu auch nicht, weil ich kann da ja nicht reingucken. Ich weiß nicht, wie die Gespräche dazu aussehen. Aber so wie es jetzt gerade ist, bewegen wir uns halt wieder in eine Richtung, wo das eigentlich, wo ganz viele Spiele halt komplett ihren Wert verlieren und man nicht so recht weiß, was das gerade alles bedeuten soll. Ich habe jetzt gerade mein Power-Ranking fertig geschrieben. Und das ist relativ schwer, wenn Teams irgendwie zu sortieren, wenn die Hälfte der Leute irgendwie nicht verfügbar ist. Und das wird sich ja auf absehbare Zeit wahrscheinlich nicht ändern.
Ja, eben. Also es ist halt auch so ein bisschen blauäugig, sich zu denken, okay, es ist, jetzt ist halt in Chicago oder in Charlotte oder so. Weißt du, uns bleibt halt da sozusagen. Sondern ich meine, irgendwie ist es ja logisch so nah, wie du auch zusammen bist, dass es dann so ein bisschen um sich greift. Und ja, jetzt hast du halt eben den Fall, dass du quasi, du hast deinen aktuellen Finals-MVP, du hast einen der, besten Spieler der Liga mit James Harden, du hast die Lakers. Also ja, ich bin auch gespannt, ab wann man drüber nachdenkt. Ich meine, das Ding ist halt, glaube ich, was du gesagt hast, also ich kann den Gedankengang nachvollziehen. Das Ding ist halt, im Endeffekt läuft dir halt die Zeit davon. Wenn du sagst, du bist 10 Tage im Covid-Protokoll, heute ist der 15., also genau in 10 Tagen wären quasi Christmas Games am 25. Das heißt, im Endeffekt will man diese Entscheidung treffen, wäre es natürlich gut, wenn man sie schnell treffe. Auch im Sinne des Stoppens der Verbreitung, weil im Endeffekt, es ist schon irgendwie, keine Ahnung, man schmunzelt einerseits so ein bisschen, aber andererseits ist es natürlich auch irgendwie jetzt bitter natürlich, dass es einfach so geht. Und von daher, vielleicht wär's der richtige Move, so ein bisschen, also ein kleiner Schnitt statt irgendwie einem richtig gebrochenen Arm sozusagen, weil natürlich willst du jetzt nicht irgendwie eine Woche lang pausieren und x Spiele absagen oder verschieben müssen und da dann überlegen, okay, wie machen wir das jetzt? Haben wir jetzt gerade keinen Puffer eingeplant, wie kriegen wir das hin? Aber es ist vielleicht das kleinere Übel am Ende. Und ja, wie du sagst, also da jetzt irgendwie weiterzuspielen und da jetzt eigenmächtig irgendwie das Protokoll irgendwie zu verkürzen oder was auch immer, da bin ich, also es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Also einfach, weil da mehr dranhängt als eben nur dieses, okay, wir müssen irgendwie unsere Saison durchbringen, sondern da sind halt auch noch, da bist du halt ganz schnell in der Außenwelt sozusagen. Und da kannst du, da glaube ich, da die NBA ja eigentlich auch immer darauf bedacht ist, mehr oder weniger mit gutem Beispiel voranzugehen, glaube ich, ist es, kann sie sich das nur ganz schwer erlauben.
Ja, und gleichzeitig, also das Problem mit so einem Shutdown, selbst wenn das jetzt irgendwie nur 5, 6 Tage oder so wären, das wäre ja ein proaktiver Schritt. Und proaktiv mag irgendwie in der aktuellen Situation leider irgendwie niemand sein. Also ich habe immer das Gefühl, alle wissen eigentlich, gut, wahrscheinlich wäre es sinnvoller, aber
aber das ist genau.
Die anderen machen ja auch noch weiter. So, wir wollen jetzt auch weitermachen, weil das Geld muss ja irgendwie reinströmen und irgendwie ist die ganze Kacke ja auch kompliziert.
Aber dann, das ist genau das Ding. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen, aber das ist genau das Ding. Hab's dann trotzdem gemacht.
Ist auch okay, ich war eh fertig.
Aber, okay, gut.
Aber ich bin jetzt trotzdem sauer.
Ja, zu Recht, absolut zu Recht. Nein, aber das ist doch genau das Ding. Also keiner ist proaktiv seit fast 2 Jahren. Vielleicht lasst uns was anderes versuchen. Lasst einfach mal zu sagen, okay, das gefühlt ist das jetzt, oder es wirkt wie die richtige Entscheidung. Das, was wir momentan einfach so weitermachen, scheint irgendwie auf irgendwas zuzusteuern, was wir eigentlich nicht wollen. Okay, jetzt lass doch einfach mal jetzt früher den Cut ziehen und nicht erst, wenn wirklich gar nichts anderes mehr geht. Und ich meine, wir sind jetzt noch nicht an dem Punkt, an dem gar nichts anderes mehr geht, aber wir sind ja irgendwie schon an dem Punkt, an dem du dir sagst, na okay, also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie, also wie du sagst, einerseits der sportliche Wert ist halt eigentlich kaum noch gegeben. Also wie gesagt, wenn bei den Bulls schon der Hardship-Exception-Spieler Stanley Johnson ausfällt und Alex Caruso eigentlich noch verletzt dann irgendwie spielt oder nicht ganz fit spielt nach seiner Hamstring-Injury. Ich meine, ja, willst du das als Liga? Also einfach nur damit am Ende die Zahlen stehen? Also wir haben gespielt oder, ja, keine Ahnung, aber.
Ja, wir haben ja am Montag rausgefunden, dass Adam Silver bei uns bei Patreon zuhört. Von eben. Daher ich denk, hier auch die Hoffnung. Adam, mach mal alles vorsorglich.
Genau.
Und schütze Weihnachten. Ja, schütze Weihnachten. Das ist doch das Wichtigste für uns alle.
Das ist das Allerwichtigste. Und damit gehen wir direkt zum Bandwagon, weil darum soll es ja eigentlich heute gehen. Also für all diejenigen, die das Format noch nicht kennen, noch nicht wirklich was davon gehört haben, wir haben es, glaube ich, relativ früh eigentlich so in unserer mittlerweile sehr illustren Podcast-Geschichte haben wir es eingeführt, per Bandwagon durch die Association. Dabei ging es so ein bisschen darum, dass wir sagen, wir widmen uns Teams, die nicht so im Fokus stehen. Am Anfang waren es so die ganz unteren Teams. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir nehmen so ein bisschen so die Mitteltier-Teams mit rein oder die halt mittel- bis unteres Tier sozusagen und haben euch dann bei Twitter zur Wahl gestellt, wen wir nehmen sollen. Es sind die Minnesota Timberwolves geworden. Wir haben uns zu dem Zeitpunkt sehr darüber gefreut, weil sehr interessantes Team, weil Anthony Edwards und für mich natürlich auch, weil D'Angelo Russell. Und ja, jetzt haben wir knapp 3 Wochen die Timberwolves verfolgt und werden jetzt mal so drüber sprechen, was uns so aufgefallen ist. Und weil wir uns ja so auch schon gern irgendwie verlieren in irgendwelchen wirren Gedanken, haben wir dem Ganzen so ein kleines Korsett gegeben. Und das sieht folgendermaßen aus. Ich sage es nur ganz kurz. Wir besprechen die Saison in ein paar Sätzen. Wir sprechen über Spielweise, defensiv wie offensiv. Wir schauen einerseits den Player to watch, wen wir gern sehen. Andererseits so ein bisschen Enttäuschung, wen sehen wir nicht so gerne. Dann geben wir den Outlook. Wir schauen, wer so ein bisschen unterm Radar schwebt, fliegt, spielt und sagen so ein bisschen, was uns wundert bei diesem Team, bei den Timberwolves. Und um keine Zeit zu verlieren, direkt rein in die Saison in ein paar Sätzen. Und Ole, ich sag mal so, hätten wir die ganze Sache einen Monat früher gemacht, sähe es vielleicht ein bisschen anders aus. Es war mal wieder optimales Timing, oder?
Ja, es ist, also ich meine, das war ja auch über die Jahre, das haben wir ja schon einige wahrscheinlich mitbekommen, dass es zumindest bei mir so einen gewissen Bandwagon-Fluch gab.
Ja.
Bis vor einer Weile haben wir uns ja dann immer 2 Teams ausgesucht und jeder hat halt 1 vorgestellt, bevor wir das quasi zusammengelegt haben. Jetzt haben wir offensichtlich den Fluch übertragen, weil wir haben quasi gerade am Ende ihrer besten Phase übernommen in der Saison, als sie gerade 8 von 11 gewonnen haben. Und dann gab es erstmal 5 Niederlagen am Stück. 3 waren auch Blowouts, also die doch schon relativ doll waren. Es gab da auch ein paar Ausfälle. Also dein Freund D'Angelo Russell hat eine Weile gefehlt. Patrick Beverley hat ein paar Spiele auch verpasst. Jetzt gerade haben sie das letzte Spiel mit Russell, als er zurück war, dann mal wieder gewonnen.
Ein Zeichen, Ole, ein Zeichen.
Ja, also ich meine, wir werden sicherlich da auch nochmal drüber sprechen, aber... Ja. Weißt du, wer die größte On-Off-Differenz bei den Timberwolves hat? Und es ist nicht knapp.
D'Angelo Russell?
Mit plus 24,1. Was auch minimal dafür sprechen könnte, dass sie keinen Backup-Playmaker haben. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Punkt. Witzigerweise ist auch die Defense um 18,9 Punkte besser, wenn D'Angelo Russell auf dem Court steht, was selbstverständlich nur an D'Angelo Russell liegt. Aber also er hat tatsächlich gefehlt, einfach weil sie keinen Ersatz für ihn haben.
Und Patrick Beverley, die in der Zeit natürlich auch noch nicht, also glaube ich, 3 der Spiele draußen war.
Ja.
Und dann er, also natürlich, er ist jetzt nicht der klassische Playmaker, aber es wäre zumindest, er ist zumindest nominell Point Guard.
Und genau. Und was. Und also wegen der Saison in 5 Sätzen sozusagen, mein kurzes Fazit bisher ist im Großen und Ganzen, sein Team mit recht hohen Höhen und sehr tiefen Tiefen.
Ja.
Sie werfen viel, treffen wenig. sind davon abhängig, dass halt ein Wurf reinfällt. Und wenn er reinfällt, dann sehen sie auch gut aus offensiv, aber tut's halt im Laufe der Saison bisher echt selten. Dafür sind sie ein besseres Defensivteam, als man erwarten musste. Also da sind sie beim Rating momentan auf Platz 11 laut Cleaning the Glass. Und jetzt halt so ein bisschen die Frage, wo es hingehen kann. Ich würde sagen, also sie stehen jetzt bei, um das auch vollständig abzubilden, bei 12-15. Wir wissen, dass der Westen in dieser Saison nicht so toll aussieht. Also sie stehen damit momentan sogar auf Platz 9. Play-in wirkt absolut in Reichweite. Frage ist halt, kann man denen vertrauen? Brauchen sie vielleicht irgendwie auch einen Trade? Aber darüber reden wir jetzt dann.
Ja, genau. Ja, ich hab so ein bisschen unter die Überschrift Wachstumsschmerzen gestellt, weil ich habe schon so das Gefühl, dass da irgendwie was am Entstehen ist oder was am Entstehen sein kann, aber es gibt halt immer wieder so Rückschläge, wie du sagst, so diese ganz tiefen Tiefen. Und alles ist halt eben noch so auf wackeligen Beinen. Also vor diesen 5 Niederlagen in Folge hatten wir irgendwie 5 Siege in Folge. Und es ist halt, was ich halt finde, es ist halt auch einfach, also deshalb auch Wachstumsschmerzen, weil man auch einfach, finde ich, sieht, dass es noch ein relativ junges Team ist. Also ich meine, klar, Towns ist jetzt auch schon seit 7 Jahren in der Liga. Russ ist jetzt auch nicht mehr ganz frisch. Aber so insgesamt, also viele Rotationsspieler oder einige Rotationsspieler sind, also, oder sagen wir so, es fehlt die Erfahrung auch, was Winning-Basketball angeht. Und da habe ich manchmal so das Gefühl, es ist halt noch ein bisschen sehr diese Kopf-Wand-Problematik. Also das ist einfach manchmal so ein bisschen, oder dass manchmal einfach so ein bisschen kopflos ist. Und dann hast du halt teilweise wieder smarte Plays irgendwie, wo du siehst, okay, da kann irgendwie so ein bisschen, daraus kann auch noch was werden. Also wir stehen vielleicht erst, wir haben uns vielleicht erst den ersten, zweiten Schritt getan. Und da ist jetzt so mit dieser neuen Ausrichtung, mit dem neuen Coach, der seit letztem Jahr da ist, mit jetzt Russell, der jetzt fit ist, mit Edwards, mit Towns und dann noch allem, was wer außenrum bleibt, wer außenrum sich festspielt, ist da durchaus noch was möglich. Also so hatte ich so ein bisschen den Eindruck. Ich meine, ja, wie gesagt, diese Phase jetzt war halt einfach so ein bisschen blöd, weil halt auch so ein bisschen dann durch diese ganzen Verletzungen hatte ich auch den Eindruck, so ein bisschen die Identität verloren gegangen ist, sowohl offensiv als auch defensiv. Also gerade defensiv fand ich es interessant, weil man ja, ich meine, klar, du liest halt irgendwie vorher, ich glaube, sie sind sogar als eins der besten Defensivteams in diesen Stint gegangen und jetzt sind sie mal auf 11 abgerutscht und dann siehst du so und denkst, okay, irgendwie so, also da passt auch so ein bisschen was irgendwie nicht. Und das war so ein bisschen die Problematik. Also sie hatten natürlich auch, sie hatten Cavs, Utah, alles nicht so einfach. Geil, dass man auch die Cavs mittlerweile mit reinnimmt.
Ja.
Aber ja, irgendwie so Wachstumsschmerzen.
Gegen die Jazz, das Spiel war richtig zornig.
Ja. Ja, absolut. Also von daher. Ich finde es aber, also es ist lang nicht mehr so hoffnungslos, wie es schon war.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, also gerade was du sagst, so mit wenig Erfahrung mit Winning Basketball, deswegen finde ich bei dem Team tatsächlich auch, und du weißt, dass ich nicht sein allergrößter Fan bin, aber Patrick Beverley ist nicht unwichtig hier.
Absolut.
Also ich glaube gerade so in Sachen, also einerseits Point of Attack Defense, weil es da einfach sonst ein bisschen an Optionen fehlt, aber auch was so die Mentalität angeht. So er und ich meine, Edwards ist auch jemand, der, glaube ich, auf den Court geht und denkt, ich werde das Ding schon schaukeln, aber jemand, der tatsächlich auch in der NBA schon ein paar Spiele gewonnen hat, davon gibt es einfach nicht so viele. Und deswegen ist glaube ich, Beverley als jemand, der, um es mit MJ zu sagen, die Sachen auch persönlich nimmt, das tut dem Team, glaube ich, schon ganz gut.
Einzelne also, Sekunde.
Ja, absolut. Sowas haben sie halt einfach sonst nicht wahnsinnig viel im Kader.
Also ich glaube, Beverley ist quasi so insgesamt für die Atmosphäre nicht schlecht, aber ich weiß nicht, wie gut er ist. Also ich bin gespannt, inwieweit sich es übertragen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also so als dieser klassische Mentor, aber wir haben ja noch einen Ausblick, da kommen wir dann da irgendwie dazu. Lass mal über die Spielweise reden. Wie würdest du lieber anfangen, offensiv, defensiv?
Lass mal mit der Offense anfangen, weil sie eigentlich wahrscheinlich auch die größere Baustelle ist. Also gerade wenn man bedenkt, wie viel Scoring-Potenzial ja schon vorhanden ist im Team, sind sie da, finde ich, insgesamt schon eher enttäuschend. Also sie sind nur Platz 24 bei der Offense.
Ja.
Ist so ein bisschen die Frage, was wir dafür verantwortlich machen. Weil ich finde, zumindest in relativ vielen Spielen, da hat man eigentlich den Eindruck, sie spielen sich schon relativ viele Würfe heraus, die gar nicht so schlecht sind. Aber sie sind im Moment einfach sehr schlecht darin, sie zu treffen. Also wenn man so bei Cleaning the Glass auch guckt, so da kann man das halt immer sortieren, nach jedem Wurfbereich und sie treffen momentan von nirgendwo überdurchschnittlich, sondern eher überall unterdurchschnittlich und das ist dann halt relativ schwer zu kompensieren. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob die Offense so schlecht ist, wie es halt Platz 24 andeutet. Aber so die Resultate stimmen auf jeden Fall da bisher nicht konstant.
Ja, sie treffen irgendwie 33,5% ihre Dreier, 42,5% aus dem Feld insgesamt. Also sind damit in beiden Kategorien relativ am Ende irgendwie der Liga angesiedelt. Und ja, also ich meine, es ist halt auch, ich meine, selbst wenn du die Theorie anschaust, es gibt halt jetzt nicht wahnsinnig viele gute Shooter im Team. Also Towns haben wir ja schon bei unseren All-Shooting-Teams beim Patreon Mailbag gesagt, ist auf seiner Position einer der besten Shooter der Liga und auch generell gehört er zu den besseren. Dann hast du halt theoretisch noch Beasley und Russell, die aber beide dieses Jahr unter ihrem Karrieredurchschnitt liegen. Das heißt, im Endeffekt hast du, und dann war ja das große Thema, dass halt alles viel, viel besser geworden ist, auch gerade defensiv, als Vanderbilt in die Starting Lineup gerutscht ist. Nur ist der halt natürlich überhaupt kein Shooter quasi. Und
ja. Vanderbilt ist Captain Dunker-Spot und offensiv Rebound.
Was theoretisch ja funktionieren kann in dem Kontext. Ich meine, Edwards hat sich ja auch gesteigert, was den Wurf angeht. Also über seine erste Saison. Und das heißt, eigentlich passt so ein Spiel ja wunderbar rein. Er braucht den Ball nicht viel. Du sagst es, Dunker-Spot. Ich hatte manchmal so das Gefühl, wenn ich geguckt habe, es ist viel, viel Pick and Roll, viel Handoffs. Das ist teilweise etwas, ich meine, du hast ja im Prinzip drei Spieler, die sich theoretisch jederzeit ihren Wurf kreieren können, beziehungsweise jederzeit einen Wurf loswerden können. Und dass da halt einfach noch, dass die Offense dann manchmal so ein bisschen zum Erliegen kommt. Ich weiß nicht, oder hattest du den Eindruck auch, oder ist es, oder habe ich da irgendwie zu schnell Rückschlüsse aus einzelnen Szenen gezogen?
Nee, ich finde, das stimmt schon. Also man hat relativ viele Spot-Up-Plays. Die nutzen auch, wenn man sich das so von den Zahlen her anguckt, gar nicht so viele Pick-and-Roll-Plays. Also häufig entsteht daraus jetzt nicht unbedingt was sie dann machen. Also mir wird auch zu viel rumgestanden in der Offensive und zu viel zugesehen. Und ich frage mich auch dann, also ich meine, häufig ist ja das Setup auch, dass man halt quasi Five-Out spielt oder halt, also entweder Towns wird mal im Post isoliert und soll von da was initiieren oder Vanderbilt steht halt Richtung Dunker-Spot, aber sonst hast du relativ viel Five-Out. Das finde ich an sich bei dem Personal jetzt auch nicht verkehrt. Aber was halt mein Eindruck oft war, dass so ein bisschen eine ordnende Hand fehlt. Also weil man einfach keinen natürlichen Playmaker im Team hat. So Russell kann schon passen, macht es aber häufig halt eher so, wenn er halt muss. Oder also es ist nicht unbedingt seine erste Option, sage ich mal. Und bei Towns, bei dem habe ich immer das Gefühl, er ist ein williger Passer, aber er ist ein sehr ungenauer Passer. Also häufig spielt er dann irgendwie mal einen relativ ambitionierten Pass, der abgefangen wird. Er steht
auf den Fancy-Pass auf jeden Fall.
Genau, und das ist aber halt relativ häufig ungenau. Und Edwards ist halt jemand, der grundsätzlich erst lernt, das Spiel zu lesen. Und das sind halt so deine drei Hauptfaktoren in der Offensive. Und ich glaube, irgendjemand, der so ein bisschen mehr eine Linie da reinbringt, das würde halt nicht unbedingt schaden.
Und genau den Gedanken hatte ich auch. Und deshalb finde ich es irgendwie so krass, dass diese Ricky Rubio-Sache nicht funktioniert hat.
Ja, Ricky Rubio ist auch tatsächlich einer der Spieler, die ich mir notiert habe, als ich mir den Punkt aufgeschrieben habe, braucht es einen Trade, weil das halt irgendwie so jemand ist, auf den man da relativ leicht kommt.
Ja, aber ja, Rubio hatte letztes Jahr kein gutes Jahr bei den Wolves. Ja, eben. Und ich meine, der ist ja so der Klassiker. Wenn wir irgendwie über junge Teams sprechen, denen es noch ein bisschen an Struktur fehlt, ja, dann einer wie Rubio. Und ich meine, in Cleveland funktioniert es. Und irgendwie, aber in Minnesota hat es nicht mehr gut. Ich meine, letztes Jahr lief in Minnesota ja also vieles nicht so, wie es laufen sollte. Und du hast eben gerade so diese Verletzungsproblematik, haben wir auch gesagt, dass die drei, also Towns, Edwards und Russell eigentlich nie wirklich zusammengespielt haben. Das heißt, es gab nicht wirklich dieses Ding. Aber jetzt, ich habe mich auch echt ein paar Mal dabei erwischt und mir gedacht, okay, wenn da jetzt Rubio stünde und so einfach so ein bisschen Struktur reinbrächte oder halt einer, der ähnlich spielt wie Rubio, das ist gerade so das, was irgendwie so ein bisschen fehlt, auch einfach, dass man so in diesen wilderen Phasen, die halt immer mal wieder vorkommen, dass dann jemand ist, der mal so ein bisschen einfach ein Play aufziehen kann und mal irgendwie auch eine Defense so manipulieren kann, dass er, also über mehrere Ballbesitze, dass dann jeder oder dass er jeden mal bedienen kann, der aus seiner Sicht gerade bedient werden muss und ihm so seine Würfe in seinen Spots irgendwie verschaffen kann. Das fehlt so ein bisschen, ne?
Ja, auch die einzelnen Stärken der Offensivspieler, also ich finde vor allem bei Towns und Edwards werden halt auch dadurch nicht unbedingt immer zur besten Geltung gebracht. Also Edwards bräuchte ja idealerweise halt so viel Platz wie möglich für seine Drives, wenn halt Leute ihre Würfe aber nicht treffen und so jemand wie Vanderbilt dann halt eher im Weg steht vielleicht, wird es für ihn ein bisschen schwieriger. Er wird zudem selten in Bewegung gefunden, sondern häufiger ist es eher so, irgendwo oben kriegt er halt den Ball im Stand und dann muss er was machen. Und das ist halt, also das ist zwar schon möglich, er kann das ja auch, er kommt ja auch trotzdem dann durchaus häufig zum Korb, aber es ist halt häufig leichter, wenn du eh schon im Laufe eines Plays halt irgendwie in Bewegung bist und vielleicht schon mal eine Überzahlsituation hast oder sowas. Und das, das nutzen sie wenig. Und bei Towns habe ich halt auch häufig das Gefühl, dass das selten irgendwie Aktionen aus der Bewegung sind. Und also klar, du hast irgendwie Pick-and-Pop-Plays für ihn, wo er auch extrem gut ist. Du hast Handoffs, so die ganzen Geschichten. Es ist ja auch nicht so, dass er jetzt irgendwie keine Würfe bekommen würde, aber für mich ist es irgendwie immer alles ein bisschen wenig und das Verhältnis stimmt halt häufig nicht so ganz, was sie offensiv haben.
Ja, das ist so der Klassiker irgendwie seit Jahren, so dass man sich denkt, okay, warum Towns nicht mehr? Also Towns kommt bei mir später tatsächlich, nur ein kurzer Spoiler, was mich wundert, also aus mehreren Perspektiven. Ja. Aber stimmt. Also,
das können wir auch jetzt einfach kurz abhandeln.
Ja, stimmt, genau. Also bei Towns, es wundert mich aus zwei Perspektiven. Einerseits, wie du es gerade schon angesprochen hast, dass er nicht so diese Menge oder diese Masse an Würfen bekommt, die man eigentlich von so einem vielseitigen und guten Offensivspieler erwarten kann und sollte. Und gleichzeitig ist dann aber auch wieder, ich meine, keine Ahnung, also, wer ist Karl Anthony Towns?
Ja, das habe ich auch aufgeschrieben.
Also allein in diesen, ich weiß nicht, wie viele Spiele wir jetzt hatten, waren es 8 oder so, glaube ich, oder 9, Also es gibt so, ist er agil oder ist er schwerfällig? Ist er explosiv oder ist er langsam? Ist er aggressiv oder zurückhaltend? Kann er sogar ein fähiger Defensivanker sein oder ist er einfach nicht mobil genug und einfach nur ein Big, der irgendwie mal hin und wieder an der richtigen Stelle steht und eventuell durch seine Länge so ein bisschen ein bisschen Rim Protection liefert? Und ich keine Ahnung, also du hast Momente, da bekommt er irgendwie den Ball gegen, ich glaube, PJ Washington war es, gegen Charlotte und zieht mehr oder weniger problemlos an ihm vorbei und schließt per Dank ab. Und dann hast du wieder Momente, in denen er halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen übers Feld wankt, sozusagen, um es böse zu sagen. Aber du siehst in den Momenten, dass er eigentlich diese Explosivität hat, dass er auch die Handles hat und auch die Aggressivität hat. Und dann gab es irgendwie gegen Philly, das sind einzelne Plays, aber gegen Philly gab es dann eine Situation gegen Maxey in der Defense. Und ich meine, wir wissen, wie gut Tyrese Maxey eigentlich zum Korb kommt und wie explosiv er ist. Aber da hat Towns eigentlich in der Rückwärtsbewegung so gut mitgehalten und gerade so gut mitgehalten, dass er dann den Wurf dann eben oder den Layup contesten konnte und Maxey ihn halt vergeben hat. Und das sind halt irgendwie so Sachen, ja, also irgendwo es steckt irgendwie alles drin und es kommt halt gefühlt sehr vereinzelt raus. Es klingt jetzt auch ein bisschen zu krass, weil ich meine, er ist ihr bester Spieler und er hat dieses Jahr schon sehr, sehr viele, sehr, sehr gute, längere Phasen gehabt. Ich meine, keine Ahnung, jetzt auch gegen Philly am Anfang hat er ja fast alles getroffen und ist toe-to-toe mit Embiid gegangen sozusagen. Und aber wie gesagt, ich habe immer noch keinen richtigen Eindruck, wer Towns auf Dauer sein kann.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Bei mir war das auch so ein bisschen, also wir haben momentan die Situation, Edwards nimmt die meisten Würfe im Team, Towns nimmt genauso viele wie Russell, 17 pro Spiel, obwohl er natürlich 100.000 Mal effizienter ist als die beiden. Ja. Und da habe ich mir auch so die Frage gestellt, wie viel davon ist systembedingt, wie viel davon ist Teammate-bedingt, wie viel ist aber auch vielleicht Towns selbst bedingt. Also weil er, finde ich, ich würde das sogar in Frage stellen, ob er jetzt wirklich ein explosiver Spieler ist. Ich finde, er hat zwar manchmal explosive Plays, aber er ist jetzt nicht der dynamischste, was irgendwie den Antritt angeht und so. Er hat also jetzt keine brutale Athletik, würde ich sagen. Und ich finde auch, bei ihm hat man häufig so das Gefühl, dass so das Thema Aggressivität, das kommt und geht halt so ein bisschen. Du hast die Sixers angesprochen. Ich finde, gerade wenn er gegen jemanden wie Embiid spielt, das war auch über die letzten Jahre so, dann wirkt er irgendwie engagierter häufig als in manchen anderen Spielen. Es gab ja jetzt zum Beispiel auch das gegen Utah, die ihn halt permanent mit einem kleineren Verteidiger, also häufig Bogdanović, verteidigt haben. wo dann Beverly danach noch irgendwie gelabert hat von wegen Gobert, von wegen DPOI, der verteidigt ihn nicht. Aber es hat ja vollkommen funktioniert. Also Towns war einfach kein Faktor. Und es war also irgendwie, er hat nicht verstanden, dass er in dem Matchup ja eigentlich dominieren muss. Und es ist häufig so, dass du, wenn du irgendwie einen kleineren Verteidiger hast, der ihn körperlich ein bisschen beackert, dass er halt es einfach nicht schafft, sich dagegen dann wirklich zu behaupten und so zu dominieren, wie er sollte. Und halt die Jazz dann vielleicht dazu zu zwingen, dass man sagt, okay, Gobert, du musst es jetzt individuell lösen. Weil was die Jazz gemacht haben, war natürlich vollkommen sinnvoll. Towns könnte Gobert ja vom Ring wegziehen mit seinem Wurf. Und warum sollte man das opfern wollen, wenn man nicht muss? Auf die Art und Weise konnte man halt ihn individuell von wem anders verteidigen lassen und den Ring halt trotzdem beschützen, indem du da Gobert unter dem Korb hast. Also das war sowieso lustig. So, die Wolves waren danach irgendwie das lauteste Team nach einer über 30-Punkte-Niederlage, das ich jemals gehört habe, so in Sachen Trash-Talk. Völlig bescheuert. Aber egal, zurück zu Towns. Das ist halt auch so eine Sache. Er hat in dieser Saison die siebtmeisten Post-Up-Plays der Liga, also 3,5 pro Spiel. Das ist jetzt auch nicht mega viel, aber es ist auch nicht wenig. Macht aber nur 0,75 Punkte daraus. Das ist sehr wenig. Also das ist extrem schlecht, wenn ich dir, also Embiid steht bei 0,99. Jokic, der die zweitmeisten hat, steht bei 1,05 Punkte pro Play. Das sind halt gute Werte. Da ist Towns ganz weit von entfernt. Und ich meine, manchmal habe ich auch das Gefühl, wieder hier Thema System, Leute laufen ihm auch so ein bisschen in den Weg, wenn er aufpostet und nehmen ihm da so den Platz, den er bräuchte. Das ist dann natürlich auch Mitspieler geschuldet. Aber häufig ist es auch, sobald ein bisschen Kontakt da ist und er halt keinen Call bekommt, regt er sich tierisch auf, schreit rum und vergisst aber weiterzuspielen. Also dann das ist so ein bisschen auch ein Jason Tatum-Problem, aber dass er halt sich dann so frustrieren lässt und dann schwindet auch ganz schnell die Aggressivität und dann steht er im Zweifel halt deutlich mehr einfach nur draußen rum. Und es ist ja nicht schlecht, wenn du jemanden, der 42% von der Dreierlinie trifft, draußen stehen hast, aber es nutzt dann halt einfach nur einen Teil seiner Fähigkeiten. Und das ist halt, finde ich, grundsätzlich immer noch ein Towns-Problem, dass bisher jedes Wolves-Team, in dem er gespielt hat, das Problem hatte, es wird nur ein Teil von dem, was er kann, genutzt. Es wird nie alles genutzt oder jedenfalls sehr selten. Und das kann nicht nur am Team liegen. Das muss schon auch ein bisschen was mit ihm zu tun haben.
Ja, also sehe ich ähnlich. Also gerade so dieser Hang zum Beschweren ist schon sehr, sehr ausgeprägt. Also und sich dann eben davon auch so komplett aus dem Konzept bringen zu lassen. Ich meine, es gibt ja auch Spieler, die stachelt es so ein bisschen an, aber bei ihm ist es ja tatsächlich so, merkst du, wie er immer frustrierter wird. Und ich kann es mir auch nicht, aber ich finde, weil du auch gesagt hast, dass er jetzt nicht so explosiv ist. Ich frage mich dann, wo kommen dann diese Plays dann halt her? Also weißt du, wo kommt es, wie kann es sein, dass er dann quasi gegen, also natürlich erwischst du auch mal dein Gegenspieler auf dem falschen Fuß, das kann natürlich immer mal passieren, aber dass er im Prinzip an kleineren Spielern auch vorbeiziehen kann, dass er sich auch am Ring, dass er einen schnellen Spin-Move drauf hat, dass er einfach eine schnelle Bewegung drauf hat, durch die ihm dann einen Vorteil verschafft. Irgendwie, und warum, also weshalb funktioniert es nicht dauerhaft? Oder, also, es muss ja jetzt nicht 10-mal pro Spiel sein, aber wie du sagst, dass halt diese Balance da ist aus das da unten und das da draußen. Also, dass man einfach alles mehrfach nutzt. Also, woran kann das liegen? Ich weiß es nicht. Also, das ist halt irgendwie, deswegen ist er ja für mich irgendwie so ein Mysterium einfach, weil theoretisch, wenn man alles sieht, was so da wäre, müsste er eigentlich regelmäßig dominieren. Also eigentlich wie Embiid zum Beispiel.
Ja. Und also gerne auch mehr mit Wurf, weil er einfach noch ein besserer Schütze ist, aber halt ja grundsätzlich irgendwie mit einer besseren Balance. Das ist halt, also irgendwie hat er manchmal so Hänge zur Passivität und das zieht sich halt schon so ein bisschen durch seine Karriere. Und trotzdem, also muss man dazu sagen, wir schimpfen natürlich auf hohem Niveau, ne? Also absolut. 24 Punkte im Schnitt, 50, 42, 81 Shooting Splits, also das ist natürlich schon aller Ehren wert. Wie gesagt, ich fände ein bisschen mehr Genauigkeit bei seinen Pässen, das wäre für mich so ein nächster Schritt, weil er da schon echt anfällig ist für Ballverluste, aber das ist halt so das Gemeine, man kritisiert, aber halt auch nur aus dem Grund, dass man das Gefühl hat, es geht halt eigentlich noch viel mehr. Also er könnte relativ ich finde, es braucht nicht viel Vorstellungskraft, um sich halt zu denken, okay, der könnte auch 30 Punkte im Schnitt auflegen.
So ist es. Und ich meine, das mit dem Passing, also es ist ja, wir sind ja quasi schon im nächsten Schritt, dass er diese Bälle überhaupt spielt. Und jetzt ist halt eben noch der Punkt, dann halt quasi hinzubekommen, dass sie auch noch akkurater irgendwie kommen und regelmäßig und dass er es halt auch nicht übertreibt dann mit, okay, ich finde jetzt irgendwie ein Cross-Court-Ball irgendwie No-Look, weil irgendwie habe ich Bock drauf sozusagen. aber dass er da noch eine Balance findet. Aber es stimmt auf jeden Fall. Ich meine, es ist genau, es klingt jetzt, also die letzten 5 Minuten klangen so, als hätten wir da, wäre da einer mit 16 Punkten und 41% aus dem Feld, der eigentlich, ne, oder ja. 38% aus dem Feld. Und es ist schon richtig gut, aber es ist halt, man denkt immer so ein bisschen, es ist so ein bisschen das Anthony Davis-Problem, wie gefühlt. Du denkst, da ist eigentlich noch mehr drin. Es ist schon irgendwie gut.
Also wahrscheinlich ist das Problem mit Kentucky Bigs. Die sind einfach weich.
Das kann, ja, genau. Soft, Cupcake und so. Genau.
Nee, aber ich meine, ja, es ist. Nee, die fallen immer hin.
Genau.
Beschweren sich ständig.
Genau.
ja, hast du noch was zu Towns oder sollen wir zum Thema Defense übergehen?
Nee, lass gerne mal zum Thema Defense übergehen.
Okay, also hier ist ja eigentlich auch Towns einer der Schlüssel, weil, also was, glaube ich, die große Änderung ist im Vergleich zu den letzten Jahren, dass man halt überwiegend weggegangen ist von der Drop-Coverage, die Towns ganz lange gespielt hat und die ihm schwer gefallen ist, also wo er einfach nicht, also häufig nicht gut drin aussah. Jetzt ist es deutlich mehr so, dass halt im Pick-and-Roll der Big weiter oben verteidigt und auch auf den Guard dann häufiger übernimmt oder halt zumindest showt. Und das führt dazu, dass es halt sehr wichtig ist, dass es dahinter viel Aktivität, viel Rotation gibt. Darin sind sie oft auch sehr gut. Also ich finde grundsätzlich diese Aktivität in Passwegen ist sehr auffällig. Also tatsächlich forciert auch kein einziges Team mehr Turnover als die Timberwolves. Das ist so defensiv wahrscheinlich so mit die größte Stärke, die sie haben. Mhm.
Ich fand zum Beispiel, also ich habe auch gedacht, also der Druck, den sie ausüben, finde ich sehr, also fand ich sehr interessant. Also gerade Vanderbilt hat ja auch einen sehr, sehr guten Riecher sozusagen, wann er wo im Passweg sein muss. Und generell auch, ich habe so das Gefühl, es ist auch also so ein bisschen scheme-mäßig, dass du halt siehst, dass da schon auch so ein bisschen spekuliert wird, also dass man dann schon so vom eigenen Gegenspieler so ein bisschen weggeht, auch, also selbst wenn es jetzt gerade kein Pick and Roll ist oder so. Und es ergibt ja auch irgendwie Sinn. Ich meine, du hast mit Edwards einen, der in Transition jetzt nicht ganz so schlecht ist. Gleichzeitig, weil du die Rotationen angesprochen hast, und ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt getäuscht habe. Also ich meine, also vor der Niederlagenserie hatten sie eine Defensive Efficiency von 105, was siebtbeste der Liga war. Und jetzt, während dieser Niederlagenserie, haben sie zum Beispiel von den Hawks 25 Dreier kassiert. Franchise-Rekord der Hawks. Sie haben insgesamt diese Saison schon dreimal mindestens 21 Dreier kassiert, einmal noch von den Clippers und von den Hornets. Und auch, ich hatte zum Beispiel auch gegen Philly das Gefühl, dass sehr, sehr viele Eckendreier irgendwie offen waren. Gegen Utah ähnlich. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass es so dass die Rotation so eine große Rolle spielt, ich hatte so das Gefühl, wenn die erste Druckphase nicht zum Erfolg kommt, dass sie dann schon so ein bisschen Probleme haben mit der richtigen Rotation und dass das dann, ich meine, es ist natürlich auch extrem schwierig, ein bisschen davon, aber dass dann halt relativ schnell offene Würfe abfallen für den Gegner und dass dann vielleicht auch manchmal so die Kommunikation irgendwie so ein bisschen fehlt oder auch die Hilfe so ein bisschen fehlt dann.
Ja, ich glaube, da hast du recht. Also so ein Eindruck, dass je länger eine Possession dauert, also eine Defensiv-Possession, und je mehr Bewegung und Pässe auch von der gegnerischen Seite gespielt werden, desto problematischer es dann irgendwann wird. Also es ist schon richtig, dass sie teilweise halt schon relativ doll auf dieses Spekulieren gehen. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann ist es irgendwann ein Problem.
Ja, also so den Eindruck hatte ich auch. Ich meine, wie gesagt, es ist ja auch verständlich, weil wenn du halt so intensiv rotieren musst, ist es halt irgendwann, du es ist ja auch viel, viel Reaktion dabei und irgendwie, es ist halt, du verlierst halt immer gefühlt halt noch einen Bruchteil einer Sekunde und irgendwann bist du halt dann vielleicht auch automatisch so weit hinter dem Play, dass ein offener Wurf abfällt. Aber wie gesagt, ich habe manchmal so das Gefühl, es fehlt dann auch so ein bisschen die passende Kommunikation. Ein anderes Thema, Länge.
Ja, das ist auch mein zweiter großer Punkt. Also das, was positiv ist, sind die vielen Turnover, die sie forcieren. Das, was negativ ist, also sehr negativ ist, dass sie halt das schlechteste Team in Sachen Defensiv-Rebound sind. Towns oder Naz Reid sind eigentlich halt immer als einzige Bigs drauf, was ich an sich zwar nicht verkehrt finde, aber wenn man dann das Problem hat, dass man nicht unbedingt die ausblockenden Spieler hat, also weil vielleicht auch jemand wie Vanderbilt häufig mehr Richtung Perimeter irgendwo unterwegs ist und versucht dort irgendwas zu stopfen, dann fehlt halt häufig die Aktivität am eigenen Korb. Also zum Beispiel gegen die Cavs hatte man schon das Gefühl, die konnten unterm Korb die ganze Zeit machen, was sie wollten. Also weil die Cavs sind natürlich auch ein sehr großes
Extrembeispiel,
Team.
Extrembeispiel, ja, genau, ja.
Aber die Wolves sind auch ein sehr kleines Team und Towns ist jetzt nicht so die Ein-Mann-Rebound-Maschine, wie man sie, wie sie sonst in einigen Teams ergibt. Also er ist da okay, aber nicht toll.
Ja, ich meine, die Cavs war, glaube ich, in dem Kontext so das denkbar ungünstigste Matchup, einfach weil du, weil du Allen hast, weil du Mobley hast, weil du Markkanen hast. Und man hat es ja auch gesehen. Ich meine, sie waren irgendwie relativ schnell 4-20 zurück. Und da ist es irgendwie natürlich kompliziert. Ich habe jetzt gelesen, dass sie angeblich auch an Miles Turner interessiert sein könnten. Wäre natürlich, könnte helfen.
Ja, die Wolves werden ja grundsätzlich immer mit allen Spielern in Verbindung gebracht, die es gibt. Ich finde ja auch die Idee, wenn er jetzt nicht gerade verletzt wäre, aber Jeremy Grant wäre jetzt auch nicht völlig bescheuert für das Team. Also weil
absolut.
Auch wenn Vanderbilt für mich auf jeden Fall eine Entdeckung dieser Saison ist, sie sind halt auf dem Flügel einfach unglaublich dünn und nicht besonders gut besetzt. Ja. Torian Prince ist wahrscheinlich der durchschnittlichste Starter, den es gibt. und Vanderbilt hat seine Stärken, aber halt auch seine Schwächen. Und dann bei allem, was du dahinter hast, es gibt halt einfach wenig wirklich richtig verlässliche Spieler. Mhm. Und so jemand würde da natürlich total helfen.
Ja, definitiv. Also die Rotation so ein bisschen ausbauen sozusagen. Aber hast du sonst noch irgendwas zur Defense, was jetzt irgendwie besonders ins Auge gestochen ist? Oder?
Nee, also insgesamt ist mein Eindruck da immer noch einigermaßen positiv, auch wenn es jetzt in letzter Zeit sehr gelitten hat. Aber es ist schon so, sie erlauben relativ viele Dreier und ich finde, das zieht sich eh so ein bisschen durch die Wolves-Saison. Sie verlieren halt dieses Duell ganz oft, weil sie nehmen ja auch sehr viele Dreier, aber sie treffen sie halt nicht. Das ist auch, um das vielleicht nochmal kurz anschaulich auszudrücken, Towns trifft 42% von der Dreierlinie und kein anderer, der viele Würfe nimmt, trifft besser als 35,5%. Das ist Naz Reid, also der 2,5 nimmt. Alle anderen sind drunter. Das
ganz
ist halt
kurz,
das ist schon heftig.
Auf jeden Fall. Ganz kurz, Naz Reid finde ich sowieso geil, weil das ist für mich quasi der Kobe White, der ehemalige Kobe White, der Big Man, weil dem ist auch kein Wurf zu kompliziert.
Das stimmt. Und also, er ist so steif. Das ist unglaublich. Ja. Die Bewegungen sind echt richtig, richtig komisch.
Aber ich würde sogar, egal wo er den Ball bekommt, jetzt im Post gegen Embiid oder am Elbow gegen die versammelte Defense oder an der Dreierlinie, er drückt halt einfach ab. Oder geht halt zum Ring. Also es fand ich geil.
Ja. Nee, aber sonst mehr habe ich eigentlich auch, glaube ich, nicht zur Defense. So allgemein ist halt das Problem der Wolves, dass sie dieses Duell von der Dreierlinie in fast jedem Spiel oder zumindest sehr, sehr häufig verlieren.
Ja, dann könnten wir ja theoretisch mal zu einem, vielleicht, eigentlich wäre es Player to Watch, aber vielleicht, weil es gerade passt, so Enttäuschung. Also eigentlich, oder wen sehen wir nicht so gerne? Und da muss ich bei mir zweiteilen, weil wen ich nicht so gerne sehe, also Patrick Beverley geht mir einfach mittlerweile, also alles, was Patrick Beverley auf dem Feld macht, ist ein Weltereignis.
Ja.
Also alles müsste eigentlich Breaking News am Times Square überall sein, weil es ist alles krass.
Es ist alles hysterisch.
Patrick Beverley trifft einen Floater und fängt an, you can't guard me, bla 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 bla. Ich weiß nicht, ist es
ein bisschen wie Max Marbeiter auf dem Freiplatz.
Vielleicht auch, es heißt ja oft, an anderen Leuten stört einen das, was einen an einem selber stört.
Ja, genau.
Vielleicht diese, ist es das.
Diese natürliche Aggressivität, dieses ständige Jappen.
Ja, Trash-Talk ist auch
kenne ich irgendwoher.
Ja, ich provoziere auch sehr gern, muss ich auch sagen. Also auch im Alltag, auch gern ist beim Bäcker.
Du verlangst auch von deinen Freunden, dass sie dich Mr. 94 Feet nennen.
Ja, absolut. Ich finde es echt, er ist irgendwie so ein Typ, ich habe das Gefühl, er hat es noch ein bisschen, also er hat da noch 2-3 Stufen draufgesetzt in den letzten Jahren, so langsam.
Kann gut sein.
Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch irgendwie nur, fällt es mir auf. Also auf jeden Fall, das sehe ich nicht so gerne, aber wir haben ja schon gesagt, er hilft ihnen auf jeden Fall, was Point of Attack angeht, auch was halt so ein bisschen diese Einstellung angeht. Aber Enttäuschung, weiß ich nicht, Malik Beasley?
Ja, theoretisch stehen.
Theoretisch ja einer, der ja so ein bisschen Scoring-Unterstützung bringen soll von der Bank, der vor allem Shooting bringen soll, haben wir ja gesagt, so viel sind es nicht, aber trifft halt jetzt gerade nur 34,3% seiner Dreier.
Ja, und ich finde es halt auch krass, dass er sonst halt gar nichts beiträgt, weil ich fand Malik Beasley eine Zeit lang bei den Nuggets vor allem schon eigentlich einen ganz, ganz interessanten Spieler auch in Sachen Two-Way-Potenzial, weil er halt schon eine gewisse Athletik auch hatte und er hatte da auch ein paar echt relativ effiziente Saisons, wo er halt auch nicht ausschließlich Dreier genommen hat. Und das ist aber halt vorbei. Also aktuell 73% seiner Würfe sind gerade Dreier. Mhm. Er hat also nur noch 11% seiner Abschlüsse sind am Ring. Das ist halt extrem wenig. So wenig war es auch noch nie in seiner Karriere. Ja. Also irgendwie dieses Thema Athletik, Explosivität, was man mal dachte, das ist irgendwie sozusagen weg. Und momentan habe ich halt echt das Gefühl, dass er halt, wenn der Dreier nicht fällt, trägt er so gut wie gar nichts bei. Und also die On-Off-Zahlen reflektieren das auch so ein bisschen. Da ist natürlich auch Streuung drin, weil er ja nicht alleine auf dem Court steht. Aber mein Eindruck bestätigt...
Lars Reed steht zum Beispiel offensiv gefühlt allein auf dem Court.
Das stimmt.
Für ihn zumindest.
Ja. So die Wolves sind auch um 13 Punkte schlechter in den Minuten, die Beasley auf dem Court steht im Vergleich zu sonst. Und also wie gesagt, sie haben grundsätzlich kein tiefes Team und eine schlechte Bank, aber er sollte daran ja eigentlich auch was ändern und das tut er halt nicht.
Ja, er sollte halt eigentlich so dieser Benchscorer sein, den du auch mal mit den Startern bringen kannst, der halt, ja wie du sagst, einerseits das Feld breit machen kann, aber auch mal selber irgendwie zum Ring ziehen kann. Und es stimmt schon, er wirft halt weiter. Also du hast das Gefühl, es ist halt so, ja, so dieses klassische momentan One-Trick-Pony. Wenn der Dreier nicht fällt, aber er sollte halt irgendwann fallen, weil er macht sonst gerade nicht viel anderes. Und es kann auch funktionieren. Es gibt ja Phasen auch, in denen es funktioniert hat. Also in denen, ja. wenn der Dreier fällt, dann ist es gut. Und ich würde das auch nicht abhaken. Es ist halt momentan einfach, es läuft halt momentan einfach nicht. Kann man es vielleicht irgendwie eher so,
ja.
so sagen.
Ja, und also ich meine, es gibt ja Leute, die halt sonst das schaffen, auf andere Art und Weise das Spiel zu beeinflussen. Also sei es durch mehr Druck in der Defense, sei es durch ich versuche dann mal irgendwie ein paar Offensiv-Rebounds zu holen, weil das ist ja etwas, was die Wolves durchaus gerne auch haben. Also dass Leute halt das offensive Brett auch mit attackieren. Oder halt mal zum Korb gehen und so. Und das fehlt mir halt so ein bisschen, dass halt so diese Alternativen in seinem Spiel dann aufkommen. Weil dass er weiter wirft, finde ich okay. Ich meine, das ist ja auch mit seiner Rolle, aber...
Absolut, ja, klar.
Er
ja.
muss halt irgendwie trotzdem, also auch wenn der Wurf nicht fällt, aber von mir aus auch, wenn er fällt, idealerweise auch sonst noch irgendwas zum Spiel beitragen, was seinem Team halt hilft. Und momentan fehlt mir das einfach.
Gerade wenn du so wenig Creation abseits deiner drei Besten halt hast.
Ja.
Also dann wär's gut. Nee, auf jeden Fall. Damit Player to Watch. Und ich spekuliere mal, wir haben nicht denselben.
Hast du D'Angelo Russell?
Ich habe D'Angelo Russell.
Okay, dann haben wir nicht denselben.
Aber weißt du warum? Weil mir einfach jetzt in diesem Spiel wieder aufgefallen ist, keine Ahnung, letztes Jahr haben wir ja so ein bisschen die Warriors-Geschichte, das war jetzt nicht so richtig geil und dann waren wir, und dann war er halt relativ viel verletzt. Aber ich habe jetzt einfach wieder gemerkt, warum ich den Basketballer D'Angelo Russell einfach irgendwie geil finde. Also keine Ahnung, aber er hat halt irgendwie so sein eigenes Tempo. Also er schlängelt sich halt irgendwie so übers Feld und es passiert irgendwie alles in so einem Fluss und in so seiner eigenen Geschwindigkeit. Und es ist halt so ein bisschen so, also er deckt für mich halt so diesen Part Basketball als Kunstform irgendwie ab. Und das ist dann, ich habe ihn ja letztens mit Hank Moody verglichen und ich weiß nicht, man liest vielleicht einen Hank Moody auch lieber als jetzt, und no offense an dieser Stelle, als einen Dan Brown oder so, keine Ahnung. Aber es ist halt einfach speziell und ist. Und jetzt war ja immer so das Ding, trägt es jetzt wirklich zu Winning Basketball bei? Und gefühlt, du hast ja die On-Off-Zahlen schon genannt, also es wird immer mehr und es ist halt, obwohl er Career-Lows in Sachen Shooting auflegt, aber er ist halt mit seiner Art, mit seiner Anwesenheit, irgendwie, finde ich, öffnet er das Spiel irgendwie für alle so ein bisschen, also zum Beispiel Driving Lanes für Edwards oder, also er zieht halt Aufmerksamkeit auf sich, er ist, wenn es drauf ankommt, also seine Clutch-Sets sind extrem gut, jetzt auch gegen Portland wieder, als sie kurz vor Schluss 7 Punkte hinten waren, hat er auch kurz drauf dann irgendwie 2 Dreier getroffen. Er ist jetzt nicht dieser klassische Playmaker, aber er weiß schon, wie er andere in Szene zu setzen hat und in der Defense tatsächlich, er wird nie ein guter Individualverteidiger, aber so gerade so für die Art und Weise, wie sie teilweise verteidigen, also halt auch eher, also teilweise Zone, aber halt eben auch so durch diese Rotation, also er weiß schon auch, wo er sein muss. Also ich meine, er hat ja diesen Stil gegen, im Pick and Roll, glaube ich, gegen Embiid, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber also diese Instinkte hat er schon, er ist halt jetzt nicht derjenige, der jetzt halt in den ganz tief in den Stance geht und dann halt, und dann Druck ausübt, aber irgendwie, ne? Irgendwie, okay. Ich finde, er ist irgendwie ein geiler Spieler. Und ich finde halt, also wie gesagt, er ist halt so ein bisschen, er trägt eben schon dazu bei, dass es läuft. Und er ist jetzt nicht so derjenige, der, ich habe ja auch so gesagt, der so irgendwie so nebenher läuft und sein eigenes Ding macht. Hatte ich jetzt so den Eindruck, nicht so, wenn man, also teilweise natürlich, aber er ist.
Okay, also ich sehe ihn nicht so positiv, auch wenn ich.
Ich habe jetzt natürlich die positiven Dinge hervorgehoben, die mir aufgefallen sind.
Ich, also ich verstehe auch, was dir an ihm gefällt, glaube ich. Also weil er halt schon, also wenn du sagst, bei Beverly ist jede Aktion irgendwie unglaublich laut, bei Russell ist auf seine Art und Weise alles spektakulär. Also weil seine Würfe sind eigentlich immer Rainbow Threes und es ist halt immer irgendwie so ein bestimmter Stil. Ich finde, sobald man das Gefühl hat, er muss sich anstrengen, wird es halt dann schon deutlich schwieriger. Das
ist nicht so sein Ding, ja, genau.
Weil so die Art und Weise, wie er zum Korb geht, er ist halt einer der langsamsten Spieler, einer der langsamsten Playmaking Guards, die ich je gesehen hat.
Er hat halt maximal 2 Gänge.
Ja.
Wenn überhaupt.
Und das ist teilweise, also ich finde es auch schon häufig unterhaltsam, ihm zuzusehen, aber manchmal auch extrem frustrierend. Und so dieses, dass er seine Teamkollegen besser macht, das finde ich halt nicht. Also da, es gibt natürlich Aktionen und er kann auch das Pick and Roll richtig lesen, er kann auch gute Pässe spielen, aber ich habe halt immer das Gefühl, dass das irgendwie nicht so seine Lieblingsoption ist und dass er da halt einfach irgendwie schon mehr eigentlich auf den eigenen Wurf geht. Und der, natürlich, wenn er fällt, ist super, aber seine Quoten sind halt trotzdem nicht gut.
Ja,
und so diese On-Off-Zahlen sind, glaube ich, auch halt schon sehr dem geschuldet, dass er eigentlich keinen Backup hat, der ansatzweise das Spiel ordnen kann. Also Beverly ist offiziell, wie gesagt, ein Point Guard, aber in Wirklichkeit ja jemand, der vor allem für seine Defense da ist und vorne irgendwie mal Würfe nimmt. Aber es ist ja keiner, der dann irgendwie das Spiel initiiert, wenn er drauf ist, sondern das versuchen dann eher Edwards und Towns, die halt nicht toll darin sind, muss man einfach sagen. Und dann ergeben sich, glaube ich, auch solche Zahlen dadurch. Aber ganz wie gesagt, in seinen guten Spielen schaue ich ihm auch gerne zu. So ist das nicht. Einfach weil der sich halt irgendwie der tanzt halt zu seinem eigenen Beat sozusagen.
Ja, genau. Also er hebt sich auf jeden Fall ab. Nee, und ich glaube auch, bei ihm sind es halt einfach die Instinkte. Wie du sagst, also er hat jetzt nicht dieses Setup, ich setze jetzt meine Mitspieler ein, sondern es ist halt, er liest die Situation. Und wenn es die Situation halt gerade hergibt, dann macht das und dann kann das auch. Aber es ist jetzt nicht so, also meine Aufgabe ist jetzt, alle um mich herum besser zu machen und das ist jetzt mein erstes Ziel. Das stimmt schon. Also den Punkt gebe ich dir, klingt blöd, in dem Punkt stimme ich dir zu.
Ja, weil ich kam vor allem dabei auch auf den Gedanken, ich glaube, das war jetzt vor 3 Jahren, glaube ich, als sie Jared Culver gedraftet haben. Mhm. Der Pick direkt davor war halt Darius Garland. Und das ist halt eigentlich genau der Spieler, den sie, glaube ich, brauchen können, weil das halt schon absolut jemand ist, der zwar scoren kann, aber der sich auch sehr über den Pass definiert. Und ich glaube, das wäre halt irgendwie so eine Traumvorstellung in dem Team eigentlich.
Ja, sie hätten ihn auch gern gehabt, ne? Also damals schon. Aber ja.
Aber egal, also ich finde Russell schon auch unterhaltsam, so ist es nicht.
Also das freut mich. Das freut mich. Aber wer ist deiner?
Also der Ant-Man. Das ist grundsätzlich für mich mit der unterhaltsamste Spieler momentan, wenn er zum Korb geht. Also er hat immer noch irgendwie für mich zu viele Spiele, in denen er, also auch weil er, glaube ich, den Platz nicht sieht, sich dann zu sehr auf den Jumper verlässt, aber sobald er Richtung Korb geht, wird es halt einfach sehenswert. Also jetzt mal abgesehen von den Breakaway-Dunks, die halt immer unfassbar spektakulär sind, hat er halt auch irgendwie aus dem Spiel heraus, wenn er zum Korb geht und da 4 Leute sind und er hochgeht und trotzdem irgendwie schafft, den Ball reinzulegen, das ist einfach irgendwie unvergleichlich. Also weil er halt auch körperlich schwer zu vergleichen ist mit irgendwelchen Spielern sonst. Er ist halt, also man sieht halt ihm schon sehr an, dass er früher Football gespielt hat. Also er ist breiter, kräftiger als eigentlich jeder seiner Gegenspieler, kann halt echt Kontakt absorbieren und man hat immer das Gefühl, der ist ja eigentlich mit seiner basketballerischen Ausbildung sozusagen noch lange nicht fertig. Also der, es wirkt, finde ich, immer noch so, als würde er halt das Spiel weiterhin lernen. Das war letzte Saison schon während der Spielzeit ja absolut so. Und es hat sich jetzt auch fortgesetzt. Und es gibt halt so Spiele, wo er schon alles zusammenfügen kann, wo dann auch der Wurf von draußen fällt und er kommt zum Korb und dann explodiert er halt auch mal krass. Es gibt auch Spiele, wo es nicht so funktioniert. Aber was ich halt bei ihm irgendwie schon auffällig finde, du hast in jedem Spiel mindestens eine Aktion, wo du denkst, boah, die hätte kein anderer auf dem Court gerade machen können.
Ja.
Also sei es ein explosiver Drive, sei es halt so ein Dunk, sei es auch manchmal eine Aktion in der Defense, auch wenn die noch nicht so häufig sind. Aber es ist halt, finde ich, total spezieller Spieler, einfach weil er sich körperlich auch so krass abhebt von allen anderen.
Ja, du hattest so diese Phase gegen die Pacers, der, glaube ich, 2 Steals hat in 3er und ein Alley-Oop oder sowas.
Ja.
Also in der, also direkt, also gesammelt, gebündelt. Ja, und da, also auf jeden Fall, also ich, er war auch sehr, bei mir sehr, sehr nah dran an Russell.
Er hat halt auch so einen krassen Swagger, was irgendwie noch dazu ganz, ganz cool ist. Also seine Interviews nach den Spielen sind immer unterhaltsam.
Ja.
Und ich mag das viel. Also ich glaube auch, dass langfristig er eigentlich genau die Art von Typ ist, der neben Towns gut funktioniert, weil er halt irgendwie so von der Mentalität her, glaube ich, mehr Nummer 1 sein mag, als Towns das sein mag. Und vielleicht ergänzt sich das auf Dauer ganz gut. Dafür muss er halt spielerisch noch deutlich zulegen, weil momentan ist Towns natürlich deutlich der beste Spieler des Teams. Aber Edwards hat irgendwie so eine, klingt so bescheuert, aber so einen gewissen It-Faktor, den man wahrscheinlich als Franchise-Player ganz gut gebrauchen kann.
Ja, und ich meine, wie du sagst, also er ist in seiner basketballischen Entwicklung jetzt nicht so mega weit, und aber trotzdem sieht man es halt immer wieder aufblitzen. Und das ist ja, glaube ich, auch gerade in so einer Phase entscheidend. Also, dass einerseits halt irgendwie so ein Prozess irgendwie nachzuvollziehen ist, und andererseits man genau eben sieht, gewisse Dinge lernt er, und es ist hier beziehungsweise hier funktioniert es mal, und wenn es dann öfter funktioniert, dann umso besser. Klar, es ist nicht gesagt, dass die Entwicklung dann genauso weitergehen wird, dass dann immer mehr dieser Dinge passieren. Aber es gibt zumindest Anzeichen, und dann sieht es ja schon ganz gut aus. Also, und ich meine, gerade so wie du sagst, dass halt er zum Beispiel und Towns mehr Ballhandling übernehmen, wenn Russell sitzt oder wenn Russell fehlt. Das ist jetzt zwar, also gerade jetzt im Fall von Edwards, sieht man schon, dass es vielleicht für ihn noch ein bisschen zu früh ist, aber trotzdem haben wir auch schon oft gesagt, das ist ja, die Erfahrung nimmt er ja trotzdem mit.
Ja. Und er soll das ruhig lernen. Also,
ja, genau.
Auf Dauer.
Genau.
Es wäre cool, wenn er irgendwie auch häufiger mehr einfach als Play-Finisher sozusagen in Szene gesetzt werden kann, aber so, dass er den Teil auch lernt, also wie man selbst Pick-and-Rolls läuft und solche Sachen, das wird ihm auf Dauer schon gut tun, auch wenn man da schon das Gefühl hat, dass es mit Wachstumsschwierigkeiten teilweise verbunden ist.
Ja,
er ist halt so ein, und also vom Körper her, er ist halt irgendwie Guard Zion, finde ich. Also in Sachen Explosivität und Kraft. Er ist bei Weitem noch nicht so effizient natürlich, wie Zion das in Ringnähe ist, aber er kommt
da schon
gut zum Korb. Also irgendwie fast 40% seiner Abschlüsse sind halt am Ring. Das ist für einen Guard schon echt ungewöhnlich hoch. Und wie gesagt, so sie schaffen es noch nicht so perfekt, das Feld um ihn herum zu spacen. Und ich glaube, das könnte aber mit der Zeit halt auch noch besser werden. Und ja, mal einfach Bock. Aber da die Zeit ein bisschen drängt, Rollenspieler-Überraschung. Bei dir ist wahrscheinlich Nas Reed.
Ich hatte ihn kurz da stehen, aber ich habe mich dann doch für Jerry Vanderbilt entschieden.
Okay, ja, ich auch.
Weil, also erstens wollte ich jetzt nicht immer von dir ab, also nicht, dass ich wusste, was du machst, aber ich dachte, ne? Und zweitens, also wir haben es ja schon gesagt, mit ihm ging es bergauf, ne?
Schon so ein bisschen. Also als Starter, er rundet das Team, oder er würde es gut abrunden, wenn man auf der 3 noch jemanden hätte, der irgendwie ein guter Schütze ist wahrscheinlich, weil dann wäre es irgendwie besser zu kompensieren sozusagen, dass von Vanderbilt jetzt kein großes Shooting kommt, aber er verantwortet halt einfach viele Possessions, also extra Possessions, die sie bekommen, weil er eine Steal-Maschine ist und eine Offensiv-Rebound-Maschine für seine Position, und das ist halt, also darüber definiert er sich auch komplett, und das ist halt mega wertvoll für das Team. Er hat jetzt sogar in den letzten Spielen jeweils, glaube ich, mal einen Dreier getroffen. Vielleicht ist das der nächste Move, auch wenn der Wurf schon ein bisschen komisch aussieht. Aber erstmal ist er halt durch diese Hustle-Plays einfach mega wertvoll fürs Team.
Ja, und ich finde gerade sein Offensiv-Rebounding finde ich schon mal wieder krass, weil er ist jetzt, also ja, er hat irgendwie lange Arme und er ist halt irgendwie so ein bisschen drahtig, aber er ist jetzt nicht der massigste Typ. Aber ich finde schon mal wieder geil, wenn er dann irgendwie aus so einem Bündel an Spielern dann irgendwie eher rauskommt und den Rebound sich schnappt. Also da hat er irgendwie... Also A, gutes Timing und halt auch die berühmte richtige Einstellung. Also, dass er halt, ja, wie du sagst, es ist halt so sein Signature-Play. Ist halt der Offensiv-Rebound, beziehungsweise so diese Hustle-Plays. Und das finde ich schon immer wieder beeindruckend. Also, das ist eigentlich ganz, also weil er eben so sich seine Nische irgendwie auch geschaffen hat. Ne?
Ja.
Dann, du hast es ja schon, lass mal direkt, wie gesagt, Zeit drängt. Dann können wir zum Outlook gehen. Also, Wir brauchen Schützen, richtig?
Wir brauchen Schützen, und eigentlich brauchen wir auch also wenigstens einen Backup-Point Guard, würde ich mal sagen. Wäre schon ganz gut.
Ja.
So, die Kombipackung ist natürlich Ben Simmons, der Playmaking liefert und auf dem Flügel verteidigt und Athletik mit reinbringt. Der kann natürlich auch absolut nicht werfen, aber hat dafür eine Länge, die sie brauchen.
Ja.
Vielleicht ist auch eine kleinere Lösung möglich. Wie gesagt, ich fänd Jeremy Grant für das Team total interessant. Typ Rubio wäre natürlich auch nicht schlecht, den werden sie jetzt wahrscheinlich eher nicht nochmal bekommen.
Nee. Wenn du entscheiden müsstest, ob für den Flügel, also sagen wir mal 3&D, so gern wir sie alle mal haben, aber es ist halt, oft lehnt es halt dann eher Richtung D oder eher Richtung 3. Welche der beiden Qualitäten würdest du bevorzugen?
Boah. Das ist echt schwer zu sagen. Aber eigentlich momentan fast eher den Wurf. Also ich habe gerade gedacht, die Nets wollen ja angeblich holen ja angeblich gerade Angebote für Joe Harris ein.
Ja.
Vielleicht sollte man sich da mal melden.
Ja.
Natürlich würde er ihnen defensiv nicht mega weiterhelfen, aber einfach so ein richtig verlässlicher Shooter, der halt vor allem auch mal zur Not auch mal ein Play selbst laufen kann und so. Das soll halt nicht unbedingt schaden. Aber ja, langfristig muss natürlich irgendwie trotzdem auch defensive Kompetenzen ein bisschen priorisiert werden.
Ja, und klar, ich meine, du möchtest natürlich im Optimalfall, möchtest du auch die Inselbegabung so ein bisschen loswerden.
Ja.
Dass du halt jemanden hast, der wirklich beides liefert. Aber ich hatte irgendwie so ich habe mich das halt gefragt und ich wäre auch eher beim Shooting gelandet tatsächlich, weil ich so das Gefühl habe, dass es halt, also ich meine, wir haben ja viel darüber gesprochen, dass die Würfe halt teilweise da sind und halt einfach nicht fallen, beziehungsweise dass sie zumindest viel werfen und sie nicht fallen und dass es halt jemand, der zusätzlich werfen kann, einfach das Feld für, also Driving Lanes für Edwards öffnen würde, das Feld für Towns öffnen würde, also allein was Towns Spiel am Ring angeht und gut, Russell, wie gesagt, sein eigener Beat und so, der kommt überall klar oder auch nicht. aber ja, von daher, ich wäre jetzt auch eher beim Wurf gelandet, aber ja, du hast halt eigentlich im Endeffekt hast du ja so diese drei Sachen, ein bisschen mehr Playmaking, ein bisschen mehr Defense, ein bisschen mehr, viel mehr Wurf sozusagen, was so ein bisschen fehlt, oder?
Ja, Tiefe allgemein. Also ja, so die Leute, die sie von der Bank einwechseln, sind teilweise halt schon auch anonym aus gutem Grund.
Ja.
Oder beziehungsweise können halt eine Sache, aber nicht mehr. Und das ist dann irgendwie relativ schwierig, darum dann gute Lineups zu basteln. Aber vielleicht mal dann noch kurz den Outlook. Schaffen sie es Play-In? So sagen wir mal mit dem Kader, den sie jetzt haben?
Könnte ich mir vorstellen. Einfach, also weil, glaube ich, die drei Besten schon sehr, sehr viel sehr, sehr viel mitbringen und weil auch diese Serie jetzt, also es war halt auch einfach es sind ein paar Umstände zusammengekommen, die einfach ungünstig waren, also in Form von Verletzungen und von Pausen. Also du hast halt irgendwie, sie hatten jetzt nie so das ganze Ding und gleichzeitig haben sie gegen Teams gespielt, die ihnen halt wehtun konnten. Also die Cavs mit ihrer Länge, die Jazz mit einer smarten Defense und halt allgemein auch die Jazz, weil die Jazz halt einfach richtig gut sind
momentan. Die verprügeln gerade alles, was ihnen vor die Flinte kommt.
Genau, also von daher ist es jetzt nicht, ist jetzt ne, keine Schande sozusagen.
Ja.
Also von daher würde ich sagen, und weil halt, glaube ich, bei Ihnen, ich meine, wer ist da noch so drumrum, also keine Ahnung, zum Sacramento will zwar irgendwie, aber was passiert in Sacramento? Da kann halt irgendwie sich noch viel tun und ich glaube halt, Minnesota braucht halt auch so diesen nächsten Schritt, zumindest mal, um wieder so, um in so eine Play-off-Play-in-Atmosphäre zu kommen, so ein bisschen so do or die und ich glaube auch, dass sie da theoretisch auch so, wie sie jetzt aufgestellt sind, so auch wie und halt gleichzeitig wie der Westen aufgestellt ist, da schon Möglichkeiten haben.
Ja, also ich denke, wenn sie es in dieser Saison, in dieser Western Conference nicht schaffen, dann ist irgendwas richtig schief gelaufen.
Ja.
Weil, also vier Teams wollen nicht unbedingt ins Play-In. Und dann gibt es eigentlich nur noch einen Platz, der außerhalb des Play-Ins ist. Das musst du dann schon schaffen. Also gegenüber den Kings und eigentlich auch gegenüber den Trailblazers in der jetzigen Verfassung sollten sie sich irgendwie behaupten. Also sie sollten einen dieser Plätze bekommen. Ich weiß nicht, ob mehr geht, aber wenigstens auf 9 oder 10 sollten sie eigentlich landen. Sonst wäre das schon echt irgendwie bei allem Potenzial echt, echt enttäuschend.
Absolut, absolut. Aber auch krass, dass wir über die Blazers mittlerweile so in dem Zusammenhang sprechen.
Ja, ja, aber voll. Da war es kompliziert.
Das, ein Thema für einen anderen Tag. Jetzt sind wir nämlich am Ende. Und weil jedes Ende auch ein Anfang sein kann. Machen. Stark, oder? Machen wir weiter natürlich mit dem Bandwagon. Das heißt, schaut rein bei Twitter. Da starten wir direkt die nächste Umfrage. Und da könnt ihr abstimmen, welches Team wir uns als nächstes anschauen sollen, können, müssen. Und ich habe gehört, Cleveland ist ganz interessant, aber gibt natürlich auch andere. Von daher schaut gerne da mal vorbei. Und jetzt bleibt mir natürlich nur, oder bleibt uns natürlich nur, uns bei euch zu bedanken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und solltet ihr es noch nicht getan haben, beziehungsweise solltet ihr zum ersten Mal dabei sein und Lust haben, mehr zu hören, könnt ihr uns natürlich gerne abonnieren. Das geht bei Apple Podcasts, wo ihr uns auch sehr gerne Rezensionen hinterlassen könnt. Das geht bei Spotify, das geht bei Amazon Music, bei Deezer, bei Google Podcasts. Und ihr könnt uns gerne folgen, bei Twitter eben und bei Instagram. Schreibt uns da auch gerne an. Und wenn ihr Lust habt, schaut auch mal bei Patreon vorbei. Und sonst war es das eigentlich, oder?
Das war's.
Perfekt. Dann genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.